Wenn wir das Leben, das große Leben fragen, was ist der Sinn von unserem Menschsein? Eine mögliche Antwort, die ich da höre, ist, das Leben würde sagen, dass ich mich in dir freue. Nicht so sehr, dass wir uns im Leben freuen, sondern Freude ist der Ausdruck des Seins, des großen Lebens in uns. Freude ist keine Emotion. Freude ist kein Gefühl, das sich austauscht gegen Traurigkeit, Schmerz, glücklich sein, lieben oder was auch immer. Freude ist eine Tiefenqualität des Seins, eine der möglichen Weisen, wie das Sein präsent ist in dir. Und ein philosophischer Lehrer von mir, bei dem ich lange studiert habe, er sagt, Freude ist die eigentliche, bringt es in das Bildwort, ist die Blüte des Seins. Freude ist der innere Sinn von Existieren. Und Freude, versuch's mal, du kannst sie erforschen, aber du kannst sie nicht definieren. Freude heißt interessanterweise nicht, dass es uns rundum gut geht, weil es kann uns rundum gut gehen und wir sind trotzdem todtraurig. Und wir können in äußerst schwierigen, schmerzvollen Situationen sein, spüren eine tiefe Lebensfreude in uns. Freude hat wirklich was mit diesem Entfalten, mit dieser Blüte des Seins zu tun, hat etwas damit zu tun, dass das Größere in uns erfahrbar wird. Das ist der Schlüssel. Dass wir in uns die Gesamtheit des Kontexts erleben, in den hinein wir gehören und in dem wir Sinn erfahren. Womit wir unsere Lebensfreude häufig und äußerst intelligent behindern, ist, dass wir Menschen im Laufe unserer Entwicklung als Individuen, aber auch als in der Geschichte, dass wir Muster entwickelt haben, um nicht direkt oder eher zeitverzögert und manchmal erst viel später mit dem Leben zu floaten. Das gleiche Leben, an das ich diese Frage stelle, das gleiche Leben nimmt uns bei der Hand und wir machen alle möglichen Sachen. Wir halten uns fest, wir sagen, ah, hier ist doch so schön, jetzt lass mich das doch bleiben, lass mich das mitnehmen oder warum kommt denn jetzt das Leben, geh weg, ich will das nicht, lass mich allein, du nervst. Oder wir sagen, ja, okay, ich komme schon mit, aber in eine andere Richtung. Also all diese Muster, die wir haben, die ihr kennt. Ein wunderbarer Lehrer, der Martin Awod, der für uns beide, Sascha, noch mal mehr zentral ist für mich, aber auch buddhistischer Lehrer, der in Frankreich lebt, der stellt diese markante Frage, was ist es, das dich hindert, völlig frei mit dem Leben zu floaten? Und ich finde, das ist die Kernfrage. Du kannst das auf alles übersetzen. Was hindert dich, völlig frei mit dem Leben zu sein? Was hindert dich, völlig frei zu sterben? Was hindert dich, völlig frei zu lieben, etc.? Also, was hindert uns, wie hindern wir uns selber, dass wir völlig frei mit dem Leben floaten? Mit dem Leben floaten heißt ja nicht, dass wir alles Mögliche mit uns machen. Das ist kein Floaten. Dann bist du weg. Das heißt, dass du mit dem Leben floatest. Das heißt, in deiner vollen Präsenz, Wachheit und Power. Hingabe ist das Loslassen in die Ekstase, nicht Resignation. Und ich mag eine Skizze geben von drei Mustern, wie wir das machen. Und diese Muster, das ist der Clou aus meiner Sicht, die wollen verstanden werden. Fast würde ich wagen zu sagen, die wollen geliebt und umarmt werden, damit sie sich verstanden fühlen. Weil wenn wir immer nur gegen diese Muster kämpfen, fühlen sich diese Muster nicht verstanden, dass sie eigentlich aus einer Quelle in uns gekommen sind oder aus einem Impuls, der eine gute Absicht hat. Diese drei Muster sind die Anhaftung, der Widerstand und dieses Bild, das wir von uns selber haben, wo wir hinwollen, was wir in der tiefen psychologischen Anleihe des Über-Ich nennen könnten. Es gibt, das funktioniert im Spirituellen super. Spirituelles Über-Ich ist perfekt, ist riesig, hat endlos viele Dimensionen und Erscheinungsformen. Also von daher lohnt es sich, damit zu beschäftigen. Die Sache ist ja, dass das, was in uns auftaucht, dass das nicht ohne Grund auftaucht, das gilt es zu sehen, sondern dass das letztlich aus der Gesamtheit unserer Persönlichkeit auftaucht, auch wenn es ein Muster ist, auch wenn es etwas festhält. Das hat einen Sinn, sonst würde es ja nicht auftauchen. Unsere Lebendigkeit, sei sie somatisch oder psychisch oder geistig oder unsere Gesamtheit als individuelles Bewusstsein, ist ja intelligent, ist ja dem Leben zugewandt, ist selbst das Leben, ist eine Ausdrucksform von dem Leben, von dem Größeren. Das heißt, das, was auftaucht, auch wenn es ein skurriles Muster oder eine abgründige Emotion oder was ist, hat irgendeinen Bezug zu diesem Lebendigsein, das wir sind. Sonst würde es nicht auftauchen, es kommt nicht von irgendwo. Das formt sich. Das bedeutet, die Einlösung von solchen hindernden Prinzipien in uns geht nicht, indem wir sie verteufeln und zerstören und wegstellen wollen, sondern geht, indem wir sie von innen her einlösen. Das wäre meine Variante zu auflösen. Auflösen, immer was von weg, will ich weghaben, aber einlösen im Sinne von, es ist gelöst, es ist erfüllt, es ist verstanden. Es fühlt sich verstanden. Also, es gibt eine Intelligenz in der Anhaftung. Anhaftung bedeutet, dass wir etwas erfahren haben oder bekommen haben oder etwas verwirklichen in uns und da bleiben wir erstmal. Das wollen wir weiter haben. Und das kann was ganz, ganz Einfaches sein, wie dass ich nicht will, dass jetzt hier mein schöner Abend mit Rotwein und guter Gesellschaft aufhört und trink halt noch weiter und trink halt noch was etc. Das ist eine Form von Anhaftung. Und irgendwann habe ich halt einen schweren Schädel. Warum das Feedback meist ziemlich zügig. Aber andere Anhaftungen sind subtiler. Dieses, ich habe vielleicht mal als Kind gelernt, dass es hilfreich ist, wenn ich liebevoll mit den anderen umgehe und mich auf deren Bedürfnisse einstelle. Und nach 40 Jahren mache ich das immer noch. Nehme ich mich unglaublich zurück und schaue immer, was die anderen brauchen. Und nur im stillen Kämmerlein komme ich vor. Weil ich habe das mal gelernt, dass es hilfreich ist und dass mir das Überleben sichert und auch die Zuwendung der anderen. Die sehen sich nicht schlecht. Nur es ist eine Art der psychischen, der psychologischen Anhaftung, dass ich an diesem Muster dranhänge. In der klassischen Therapie würden wir das eine neurotische Haltung nennen. Etwas, das früher mal gepasst hat und das jetzt nicht mehr passt. Diese Anpassung an andere. Was ist für eine Intelligenz in der Anhaftung drin? In der Anhaftung liegt, wenn wir da hineinschauen, die erforschen, die Anhaftung selber erforschen, ja, liegt die Intelligenz oder die Einsicht, dass alles, was wir im Leben berühren, alles, was wir im Leben erfahren und verwirklichen, kostbar ist. Die Anhaftung trägt in sich den Wunsch, ich möchte das nochmal und nochmal erleben, um es tiefer und ganz zu verstehen und zu verkosten. In der Anhaftung liegt eine Intensität des Erlebens, die wir oft im Alltag nicht haben, weil wir in unserem normalen Bewusstseinszustand zu oberflächlich über die Dinge hinweggehen. Das heißt, wir haben es nicht in der Tiefe verkostet. Und deshalb ist in uns der Wunsch, ach, ich will es nochmal und ich will es nochmal und ich will es nochmal und ich brauche es doch und ich will da nicht loslassen, weil da ist noch was drin, was ich brauche. Und das ist die Wahrheit der Anhaftung, das ist deren Intelligenz. Im Grunde habt ihr das auch in traumatischen Lebensfiguren. Das ist, weil es zu wuchtig war, die Traumaerfahrung, was auch immer wir jetzt unter Trauma verstehen, sagen wir mal ganz grob und weit, eine Erfahrung, die wir nicht haben handeln können. Ja? Die ist zu wuchtig, deshalb haben wir die ein Stück weggeschaltet, um uns zu schützen. Macht doch Sinn. So. Aber dann kommen wir dahin, dass wir es immer wiederholen, weil es in uns eine Sehnsucht gibt, es irgendwann mal ganz zu erfahren, damit es sich auflöst. Also das ist die Intelligenz der Anhaftung. Und es gilt, ich sage gleich was zum grundsätzlichen Umgang mit diesen drei Mustern. Es gilt, es zu durchschauen und zu verstehen. Es gilt nicht, uns zu kritisieren dafür, dass wir das wollen. Weil damit kommen wir nicht weiter. Wir kämpfen gegen einen Teil von uns selber. Wir bekämpfen eine Intelligenz, die weiß, aber du bekämpfst eine Intelligenz in dir, die weiß, dass du sie noch nicht ganz kapiert hast. Deshalb bleibt sie da und macht mit dir immer wieder das neue Spiel. Anhaften, hängen bleiben, sich im Internet und man kommt nicht raus und da ist noch ein Link und ach, da bleibe ich drin und dann sind 5 Stunden um und wo ist denn die Zeit geblieben? Ist ja komisch. Das ist eine moderne Variation von Anhaftung. Dass ich dann nicht rauskomme. Nicht, dass ich im Internet surfe oder was suche, aber dass ich so eine Art von Bewusstheit verliere und es nimmt Führung und ich bleibe da drin. Und die Intelligenz da drin ist, dass ich es nicht in voller Wachheit und Bewusstheit verkosten konnte. Dass ich den inneren Schatz da drin nicht heben konnte. Sonst könnte ich es gehen lassen. Immer wenn wir etwas komplett und ganz erfahren haben und wenn es unsere Seele tief berührt hat und das Echo unserer unermesslichen Seelenräume dazu erklingt, haben wir überhaupt kein Problem damit, es loszulassen. Überhaupt nicht. Weil wir wissen, dass die Fülle und der Geschmack und die Weisheit und die Erfahrung in uns ist und niemand uns nehmen kann. Das zweite Muster, das wir gerne an den Tag legen, wenn uns das Leben bei der Hand nimmt und weiterführt und einlädt, mit ihm zu flauten, ist Widerstand. Und im Widerstand zeigt sich, dass wir in der Regel viele Dinge anders haben wollen, als sie sind. Dass wir das, was da ist, nicht wollen und das, was nicht da ist, hätten wir gerne. Wenn wir in den Widerstand, sag mal, vielleicht, es gibt ja auch Formen von Widerstand, wo wir spüren, der Widerstand schützt uns. Ja, also Widerstand, wenn ich auch nochmal ein Beispiel aus der Biografie nehme, Widerstand im Leben, sag mal, gegenüber Menschen, die sich vielleicht, und sei es nur emotional, übergriffig verhalten, dann Widerstand gegenzusetzen, sich nicht drauf einzulassen. Auch als Kind, Kinder spüren das. Ja, ist ja lebensschützend. Ja, oder der Widerstand, in bestimmte Dinge nicht hineinzugehen, sich nicht da hinein verführen zu lassen, wovon wir zutiefst spüren, es passt für mich nicht oder es ist für mich jetzt nicht dran. Dieser Widerstand ist ja zutiefst gesund, wir würden es auch nicht Widerstand nennen, aber diese Qualität des bei sich Bleibens ist zutiefst gesund. Und damit kommen wir auch schon ein Stück näher dem Widerstand. Was ist im Widerstand drin? Im Widerstand, aus meiner Sicht, schützen wir die Integrität unserer Persönlichkeit. Nur, das Ding hat eine Falle, die wir in der Regel nicht sehen. Wir schützen, ich sag's mal auf den Punkt, ich hoffe, ihr versteht's recht, wir schützen mit dem Widerstand eine Persönlichkeit, von der wir meinen, dass wir sie sind, aber das sind wir nicht. Und das ist der Hänger. Der berechtigte Widerstand schützt unsere konzeptionelle Persönlichkeit, die wir wie herausdestilliert haben aus dem Strömen unseres wahren Wesens, aus unserem tiefen Sein. Das ist eine wie Verdinglichung, die konzeptionelle Persönlichkeit, die wir zunächst und zumeist zu sein glauben. Ist nicht was Fremdes, was Böses oder Falsches, was wir nicht sind. Es ist lediglich die Verdinglichung, wie ein Gefrieren, ein Einfrieren, ein Stoppen der Lebensdynamik, dessen, was aus unserem wahren Wesen sich fluide zeigt und uns mitteilt. Dieses mit dem Strömen aus unserer Wesenstiefe gehen, das ist uns zu wuchtig, das ist uns zu tough. Und deshalb machen wir aus dem, was da auftaucht, bauen wir erstmal unser Schneckenhäuschen. Aber wir benutzen das Material aus unserer Wesenstiefe, durchaus. Nur, wir frieren es halt ein. Und das ist konzeptionelle Persönlichkeit oder ego-gebildete Persönlichkeit. Ja? Wie gesagt, nicht böse, aber auf Dauer halt nicht hilfreich und schafft uns viel Leiden, weil das Leben strömt eigentlich weiter und wir versuchen ständig dieses Konzept von Persönlichkeit zu restaurieren. Das ist Widerstand. Wir versuchen diese konzeptionelle Persönlichkeit, dieses eingefrorene Wesen, das du da bist, die Tiefkühltemperatur tief genug zu halten, damit es nicht auftaut. Das ist Widerstand. Der ist in sich berechtigt, um dieses Konzept zu schützen, aber das Schutzmuster hilft uns nicht, wirklich ins Floaten zu kommen und uns weiterzuentwickeln. Und Widerstand will verstanden werden in dieser Dynamik. Widerstand zutiefst hat die, ich mag es nennen, heilige Absicht, unsere Integrität zu schützen. Und ist vollkommen berechtigt. Nur Widerstand gilt es zu belehren. Also du unterrichtest deinen Widerstand, ja? Du kannst Widerstand kultivieren, sagen wir es mal so, indem du dem Widerstand erklärst, wer du eigentlich bist. Dass du nicht diese konzeptionelle Persönlichkeit bist, die er zu schützen meint, sondern was Größeres. Und dann kann er relaxen, der liebe Widerstand, und er kann da auftauchen, wo du ihn wirklich brauchst, und kann da entspannt im Sessel sitzen, wo er dich sonst früher genervt hat. Und das führt uns hin zu einem dritten Muster, das wir haben. Das Anleihe von guten alten Freud, Über-Ich genannt, in Ost und West bekannt unter verschiedenen anderen Namen auch. Nehmen wir mal dieses westliche, tiefenpsychologische Wort Über-Ich. Also das ist jene Qualität in uns, mit der wir ein Vorausbild von uns bilden. Ein Vorausbild im Sinne von, ich möchte mich daraufhin entwickeln, dass ich habe die Vision von mir, dass ich einmal. In mir liegt das Potenzial, dass ich könnte. Also setze ich heute alles dafür ein, dass ich da hinkomme. Soweit, sehr nobel. Klingt nicht schlecht. Nur, das Problem ist, ein doppeltes, bei dem Über-Ich. Dieses Bild, das sich von mir kreiert, kommt auch wieder aus einem lebendigen Impuls, aus der Berührung mit einer Fähigkeit in mir. Aber das Bild, das ich dahin müsste, muss nicht unbedingt wahr sein. Und das, was ich gestern Abend habe anklingen lassen, dieses, das Leben hat vielleicht noch was viel Schöneres mit dir vor, als diese Vorstellung, die du von dir hast. Also das Fest, nicht der Inhalt ist das Problem, sondern das Festzurren ins Bild, ins feste Bild, qua Über-Ich, qua Vision von dir, wie du sein solltest. Und das ist der eine Pol des Problems vom Über-Ich, wo es schwierig wird. So sehr es im Kern recht hat, dass was Tolles ist, dich auszurichten, es sieht, das sogenannte Über-Ich, sieht dein Potenzial, sieht, wow, du könntest dich dahin entfalten. Da ist das Tolle daran. Ja. Und das verführt uns aber dazu, dass wir das Bild fixieren. Und das Zweite ist, dass das Über-Ich dann, das kennt ihr ja alle, dass es dazu neigt, uns als lebendige Menschen in einer bisweilen unglaublichen Härte und Kälte zu kritisieren. Weil wir nicht dahin kommen. Oder weil wir da noch nicht sind. Oder weil wir viel zu langsam sind. Oder weil wir uns in eine völlig andere Richtung bewegen. Und da ist was am Ende Gewalttätiges. Deshalb gibt es in der buddhistischen Tradition, vom historischen Buddha her, gibt es das Wort von Mara. Ja, das wäre die Variante dieser inneren kritischen Gestalt. Und das heißt übersetzt, aus dem Sanskrit heißt, der, der niederschlägt, der, der tot macht. Dieses Wesen. Also das ist extrem, das ist die Erfahrung des Buddha, sogar des Buddha. Das ist in uns solch eine Funktion von Bild, wie du sein solltest oder wie du nicht sein darfst, gibt, die kann uns richtig zusammenschlagen. Die kriegt richtig was Gewalttätiges. Nur der Kern, der Ausgangspunkt ist nicht Gewalttat und gegen dich. Der Kern ist, dass diese Qualität in uns unser Potenzial sieht und entfalten will, koste es, was es wolle. Also, auch diese Über-Ich-Figur will verstanden sein in ihrem Kern, in ihrem Zentrum, als etwas, als eine innere Intelligenz, die uns eigentlich ermahnt, unser Potenzial zu leben. Das ist das, die tolle Botschaft vom Über-Ich. Also, wenn ihr das Über-Ich auch in den Sessel setzen könnt, neben dem Widerstand, wo das entspannen kann und euch nicht da und dazwischen quatscht, dann kann es hin und wieder mal ein sehr hilfreicher Erinnerungskraft sein, die sagt, hallo, guck mal, da könnte es noch was in dir geben, das du bitte schön entfalten solltest. Nur es nicht dominieren zu lassen. Das bedeutet, wenn wir die drei jetzt zusammenschauen, es gibt natürlich noch mehrere Dinge, die wir so machen als Menschen, aber die dreimal, wenn wir die zusammenschauen, haben wir, ich nehme jetzt auch mal, es ergibt sich so schön, drei Schritte, wie wir mit denen umgehen können, sind gerade dabei. Das erste ist, wenn du die Stimme von, entweder die Tendenz von Anhaftung oder die Stimme von Widerstand, die Kraft von Widerstand oder die Stimme vom Über-Ich in dir vernimmst, der erste Schritt ist, dass du das erkennst. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, ist schon Teil dieses Prozesses. Das Schlimmste ist ja, wenn wir eins zu eins glauben, wenn wir nicht wissen, dass es ein Über-Ich gibt. Sondern wenn wir glauben, dass das, was in uns kritisiert, wahr ist. Das ist ja das Heftigste, dass wir eins zu eins drin sind, in der Anhaftung genauso. Wenn wir Anhaftung dahin steigern, landen wir irgendwann in der Suchtfigur. Das ist eins zu eins, das geht gar nicht raus. Das ist die Wirklichkeit, so ist es. Oder Widerstand. Das bin ich. Ich kämpfe um mein Liebesleben. Und wenn wir es verstehen, das ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Oder es ist ein Aspekt von Wirklichkeit. Wenn wir es verstehen, haben wir schon einen Riesenschiff, haben wir schon über 50%. Es gibt diese Stimme von Über-Ich, die mich irgendwo immer hintreibt. Das ist Über-Ich. Ich habe es noch nicht los, ich bin noch nicht aus den Fängen raus, aber ich erkenne, es gibt ein Über-Ich und das ist nicht unbedingt die Stimme meiner inneren Wahrheit. Auch wenn es was Wahres enthält. Das ist das Erste, dass wir es überhaupt erst erkennen, durchschauen. Es gibt sowas. Das Zweite ist, dass du dieser Botschaft nicht mehr glaubst. Lass es ruhig reden. Vor Jahren in einem Retreat bei einem alten Meister der Mindfulness-Praxis, der dann großes Gelächter auslöst, indem er irgendwann sagt, ja, liebe Leute, glauben Sie denn noch, was Sie denken? Ja, das ist ein Love und wir machen das immer. Und wir machen es meistens. Wir glauben, was wir denken. Aber unser Denken, so intelligent, wunderbar das ist, ist ja ein Aspekt unserer inneren Intelligenz. Ein kleiner und leider auch konditionierbar. Sehr konditionierbar. Kriegen wir heute durch die Medien mit. Wir denken den Kram oft, der uns halt 100-mal erzählt wird. Und gleichzeitig kann unser Denken sich da durcharbeiten und das suchen, was wirklich nährt. Und die Welt versuchen zu verstehen. Wunderbar. Ja. Nur achtsam mit dem Denken umgehen. Es ist nicht eins zu eins glauben. Die Wirklichkeit ist immer noch mal größer. Also, den Stimmen nicht mehr glauben. Die Stimme sagt dir vielleicht, das solltest du nicht tun, weil du willst ja doch dahin. Hör endlich auf damit, mach das nicht. Du musst da musst du hin, da ist dein Ziel. So. Und dass du es erkennst, ja, okay, es ist diese Über-Ich-Stimme, die eine Vision von dir hat, ist gute Absicht, aber ich glaub's nicht. Du kannst es zwar noch nicht ausschalten, aber das glaubst du nicht. Du sitzt da im Sessel und babbelt und babbelt und babbelt und du lässt es babbeln und du machst dein Ding. Das ist der zweite Schritt. Erster Schritt ist durchschauen, dass es überhaupt gibt. Zweiter Schritt ist, du glaubst die Botschaft nicht mehr. Und dritter Schritt ist, dass es sich mehr und mehr, wenn du ihm lange nicht glaubst, verliert es an Energie und tritt, sag mal, löst sich ein, zurück. Daran können wir natürlich konkret arbeiten, dann in entsprechenden Prozessen. Es löst sich ein, zurück, wenn du zum Beispiel dem Über-Ich oder wenn du in deinen Seelenraum hineinbringst, diese Qualität, wo du für das, was du an deinem Potenzial spürst, fluide und jeden Tag vielleicht ein Stück neu, wenn du damit gehst, damit in einem guten, liebevollen Kontakt bist, erübrigt sich im Grunde Über-Ich. Wenn du auf einer tiefen Ebene für die Entfaltung aus deinem Wesen gehst, in radikaler Selbsterforschung, in Hingabe in deine innere Wahrheit und dich da hinein öffnest, geschieht Integrität in dir und Widerstand erübrigt sich in dieser äußeren Form. Und das erste habe ich schon beschrieben, wenn es uns gelingt, die Dinge tief und ganzheitlich zu erfahren, zu berühren, zu verkosten, brauchen wir nicht dran zu hängen und anhaften, dann können wir mit dem Leben flirten. Und dies zu tun, das ist keine einfache Sache. Und das erfordert aus meiner Sicht einen unerhörten Daseinsmut, dass wir es wagen, in einen Herzkontakt mit der strömenden Wirklichkeit, von der wir ein Teil sind, zu gehen. Und es kann bisweilen feurig sein, bisweilen wuchtig, bisweilen wunderbar. Und auch das Wunderbare und Schöne kann uns völlig aus der Bahn werfen. Und das wäre, wenn ich den Kreis schließen darf, das wäre eine Möglichkeit, nicht die einzige, aber eine Möglichkeit, unsere in uns wohnende Lebensfreude zu befreien. Dass wir lernen, anders mit uns und dem Leben umzugehen. Die eigentliche Verwandlung im Leben geschieht nicht so sehr durch die Inhalte, sondern durch das Wie. Und ich finde Silvester und Neujahr eine Chance, nicht darauf beschränkt natürlich, aber eine Chance, unser Wie zu überprüfen und vielleicht ein neues Wie zu finden, einen neuen Umgang mit uns selbst. Darauf würden diese drei Aspekte rekurrieren. Ja, vielleicht mal so weit in dem Sinne als Unterstützung, die Kräfte in uns nicht nur dem Raum zu geben, dass wir mit dem Leben strömen, sondern auch die Kräfte zu erforschen, liebevoll, aber unbestechlich, die dem entgegenstehen, sodass wir die mit ins Boot nehmen können.